Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mehr als 3 Euro für ein Stück Butter, das ist gerade Realität in Deutschland. Eine Realität, die einige tragen können, weil sie genug verdienen, weil sie Rücklagen haben oder weil sie ohnehin immer schon 3 Euro ausgeben konnten für ein Stück Butter. Für andere ist es ein Problem, weil sie von der Hand in den Mund leben. 7,9%, das ist die Inflationsrate im Mai. Wie sollten Politik, Europäische Zentralbank und Haushalte darauf reagieren? Das diskutieren wir. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich freue mich auf meine Gäste, die zugeschaltet sind. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, ist bei uns. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Markus Herbrand, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, ist auch bei uns. Hallo.
Grüße Sie, hallo.
Der Ökonom Hans-Peter Grüner von der Universität Mannheim diskutiert auch mit. Schönen guten Tag auch an Sie.
Ja, guten Tag.
Und Philippa Siegel-Glöckner ist auch unser Gast. Sie haben im Bundesfinanzministerium gearbeitet und leiten jetzt die Denkwerkstatt Dezernat Zukunft. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Das ist unsere Runde. Und bevor wir diskutieren, möchte ich Ihnen einen Sasa Sadata vorstellen. Das ist eine junge Frau, die wegen einer Rheumaerkrankung nicht arbeiten kann und Grundsicherung bezieht, mit ihrem Mann und mit der kleinen Tochter. Ich konnte mit ihr sprechen und wollte wissen, wie sehr spürt sie im Moment den Preisdruck?
Den Preisdruck, den spüren wir schon ganz massiv. Also ich habe die letzten Tage wirklich massiv im Supermarkt erschrocken, vor allem bei den Grundnahrungsmitteln. Also die Preise für die Grundnahrungsmittel, die sind teilweise über 30% gestiegen. Wenn ich überlege, dass ich vor 1,5 Jahren für 10 Eier, für die günstigsten Eier, 1,29 Euro bezahlt habe, sind wir jetzt bei 2,29 Euro. Das Kilo Mehl hat vor 1,5 Jahren noch 39 Cent gekostet. Wir sind jetzt da teilweise bei über 1 Euro. Und so zieht sich das im Moment durch. Also es sind wirklich massive Preissteigerungen und ja, die AEG-Beisätze oder die Grundsicherung, die ganzen Sozialleistungen, auf die ich und meine Familie leider Gottes auch aufgrund von Erkrankungen angewiesen sind, die sind halt nicht im Ansatz in der Höhe angepasst worden. Also wir haben eine Erhöhung von 3 Euro pro Person bekommen. Meine Tochter, die 1 Jahr alt ist, hat 2 Euro mehr im Monat bekommen. Das fängt das Ganze nicht im Ansatz auf. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da in nächster Zeit weitergehen soll.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie sagen, dass die Grundsicherungserhöhungen das nicht auffangen?
Naja, es muss halt schon ordentlich verzichtet werden. Also ich bin Rheumatikerin. Normalerweise muss ich extrem auf meine Ernährung achten, soll viel Fischprodukte und Ähnliches essen. Das ist überhaupt nicht mehr drin. Also das kann ich mir alleine gar nicht mehr leisten. Und was die Grundversorgung angeht, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Sei es Sorge weniger, eine Stiftung, die eben Armutsbetroffenen hilft. Und auch Freundinnen und Freunde, die regelmäßig für uns einkaufen gehen oder halt mal einen Einkauf übernehmen. Weil auch die Tafel, bei der wir auch angemeldet sind, dort gibt es fast gar nichts mehr. Wir können alle 2 Wochen können wir zwar auch dorthin gehen, aber da kriegen wir maximal für 2-3 Tage ein bisschen was dazu, weil einfach die Anzahl der Betroffenen so riesig geworden ist und viel zu wenig Lebensmittel da sind. Also ohne Unterstützung würde es aktuell gar nicht gehen und ohne Verzicht natürlich auch nicht. Und ansonsten sitze ich halt sonntags immer schön vor den Angebotsprospekten und wälze die durch und schaue, dass ich damit halt eben unsere Versorgung gewährleistet bekomme.
Jetzt ist es so, dass man im Grundsicherungsbezug ja einmalig aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung immerhin 200 Euro bekommen soll. Ist das was, was Ihnen hilft?
Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also dazu kommt ja noch, es ist ja nicht nur so, dass die Lebenshaltungskosten im Sinne von Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln massiv teurer geworden sind, sondern auch die Energiekosten. Viele wissen gar nicht, dass Strom eben nicht von den Sozialleistungen bezahlt wird, sondern dass das bereits in dem Regelsatz inkludiert ist und dort natürlich auch Nachzahlungen erfolgt sind. Also unser Abschlag, der hat sich auch um 30% circa erhöht, unser Stromabschlag. Unser Warmwasser läuft auch über Strom. Das Geld, das wird halt komplett dafür draufgehen und wird halt ruckzuck weg sein.
Was würde Ihnen denn Entlastung bringen? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben das soziale Netz. Sie sagen, diese 200 Euro sind auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Welche Art der Unterstützung würde Ihnen helfen?
Ja, also in allererster Linie braucht es natürlich eine dauerhafte und langfristige Entlastung. Und das geht nur mit Erhöhung der Regelsätze und das in einem angemessenen Rahmen. Regelsätze aktuell, wir sind ja eben eine Bedarfsgemeinschaft, da bekommt jeder Erwachsene 404 Euro. Meiner Tochter stehen aktuell 285 Euro zu. Das ist einfach massiv zu wenig und das muss dauerhaft erhöht werden und muss sowohl der Inflation angepasst werden, aber auch der gesamten Preisentwicklung. Also es ist ja nicht erst seit diesem Jahr so, dass das Geld viel zu knapp ist, wenn eine Waschmaschine kaputt geht oder der Kühlschrank kaputt geht, einfach kein Geld dafür da ist. Wie auch der Paritätische und andere Verbände ja auch schon sichtfach errechnet haben und kundgetan haben, sollten die Sätze über 600 Euro pro Person liegen. Und das wäre aus meiner Sicht die wichtigste Maßnahme. Mir ist aber auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass diese Gesetzesänderungen Zeit brauchen. Als kurzfristige Maßnahme fände ich sehr sinnvoll, anstatt irgendwelche Mehrwertsteuersenkungen oder sonstiges zu streichen, wo kein Mensch weiß, ob das letztlich bei uns Endverbraucherinnen auch wirklich ankommt, bei den Grundnahrungsmitteln eine Preisgrenze zu setzen. Dass zumindest da halt wirklich gesichert ist, dass niemand in diesem Land verhungern muss, weil wirklich an diesem Punkt sind wir mittlerweile angekommen, dass Menschen sich eben diese Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten können. Und das darf doch einfach in einem der reichsten Länder der Welt nicht sein.
Sasa Zadata, war das, die selbst Grundsicherung bezieht? Sie hat da auch ein paar Vorschläge gemacht, da werden wir auch noch drüber sprechen. Frau Bentele vom Sozialverband VdK, 200 Euro als Tropfen auf den heißen Stein. Was meinen Sie, was brauchen Haushalte wie der von Frau Zadata?
Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, dass einiges passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Das hat die Bundesregierung ja schon ein Entlastungspaket verabschiedet, wo wir natürlich klar gesagt haben, da hätte es auch, was die Energiepreispauschale zum Beispiel angeht, noch faire Lösungen gegeben, weil natürlich Menschen, die erwerbstätig sind, 300 Euro kriegen, Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente kriegen gar nichts oder Leute, die im Kranken- oder Elterngeldbezug sind, also zumindest nicht eben die Energiepauschale. Da hätten wir uns als größter Sozialverband natürlich gewünscht, dass alle die Energiepauschale bekommen. Das ist mal eine Geschichte. Eine andere für mich ganz wichtige ist aber auch, dass tatsächlich in den nächsten Monaten überlegt wird, wie man wirklich auch was an den Preisen machen kann. Also klar sehen wir gerade am Tankrabatt, dass der Tankrabatt, die Spritsteuersenkung jetzt ja gar nicht zwangsläufig bei den Menschen ankommt. Da sagt auch der Finanzminister, der von der FDP kommt, dass da jetzt das Kartellamt gefragt ist. Auch da wäre natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt, was unsere Forderung ist, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte senkt oder streicht und auf Arzneimittel, wäre natürlich auch da die ganz große Herausforderung politisch, dass eben auch da die Mehrwertsteuerstreichung weitergegeben wird an die Endverbraucherinnen und Verbraucher. Aber über solche Möglichkeiten jetzt sich zu informieren und sie im besten Fall auch umzusetzen, wäre für mich eben schon wichtig. Und natürlich ganz entscheidend ist auch, tatsächlich zum Beispiel die Grundsicherung neu zu berechnen, weil die letzte Erhöhung um 3 Euro von letztem auf dieses Jahr natürlich diese Preissteigerung überhaupt nicht berücksichtigt hat und sie auch nicht berücksichtigen konnte. Aber da muss jetzt wirklich auch schnell was passieren. Das kann eben auch nicht bis zum Jahreswechsel warten.
Herr Herbrand, an Sie die Frage als FDP-Politiker. Da liegt jetzt einiges auf den Tisch. Werden Sie da politisch nochmal nachlegen müssen?
Ja, ich glaube, dass das wohl sein muss. Das ist ja die bittere Realität, die wir jetzt von mehreren Leuten gehört haben. Man kann ja der Politik nicht vorwerfen, dass sie nicht agiert habe in den letzten Wochen und Monaten. Offenbar kommen wir ja mit der Entwicklung da nicht, halten wir da nicht stand. Wir haben 2 Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die im Umfang von circa 40 Milliarden, man kann sicherlich über Details darin streiten, aber letzten Endes waren es Entlastungspakete. Und dennoch vermittelt sich immer mehr der Eindruck, dass das am Ende nicht wird ausreichen, um diese nie dagewesene Situation der Inflation bekämpfen zu können. Jetzt wurde gesagt, es sei ja auch schon vorher zu wenig gewesen. Jetzt wird es natürlich dann noch dramatischer. Insofern wird man das ganz sicherlich beobachten müssen. Und ich gebe Frau Bentele recht, das kann natürlich jetzt auch nicht mehr Wochen und Monate dauern oder viel mehr Monate dauern. Aber wir wissen auch, dass politische Prozesse nicht von heute auf morgen gehen.
Mhm. Frau Siegel-Glöckner, Sie haben auch im Bundesfinanzministerium gearbeitet, leiten jetzt die Denkfabrik Dezernat Zukunft für eine nachhaltige Finanzpolitik. Wir hatten jetzt 2 Entlastungspakete, da deutet sich ein drittes an. Ist das so ein großer Wurf? Ist das ein vorsichtiges Tasten? Wie bewerten Sie da das Agieren der Bundesregierung?
Ja, man muss sich da ein bisschen rantasten. Also diese Inflationszahlen sind wahnsinnig schwer abzuschätzen. Gerade, also was beim Öl passiert, das verändert sich von heute auf morgen. Das ist alles sehr, sehr stark von Putins Handeln beeinflusst. Also da tut man sich sehr, sehr schwer, das über lange Zeit gut abzuschätzen. Und deswegen ist so ein schrittweises Vorgehen sicherlich sinnvoll und Paket nach Paket zu machen. Die Pakete waren jetzt auch nicht klein, muss man sagen. Also insofern ist die Bundesregierung zwar schrittweise vorgegangen, aber hat durchaus was getan vom Umfang her. Es ist natürlich nochmal die andere Frage, wie das bei Leuten ankommt. Und also gerade wenn es halt sowieso vorher schon knapp war, wie bei Frau Zadata, dann hilft einem das natürlich auch nichts. Sondern dann hat man einfach, steht man sehr, sehr schnell mit dem Rücken an der Wand. Und das ist immer eine schwierige Situation. Also deswegen wünscht sich ja auch niemand so rapide Preisanstiege, weil wir damit einfach als Gesellschaft nicht sehr gut verfahren können.
Herr Grüner, wir haben jetzt über noch mehr Sozialausgaben, noch mehr Geld gesprochen. Kann sich der Bundesfinanzminister das erlauben, auch angesichts der Pandemielasten, der Aufrüstung, die wir sehen, sozusagen noch mehr Geld, noch mehr Entlastungspakete zu schnüren?
Naja, ein Finanzminister kann sich vieles erlauben. Er muss halt schauen, wo er das Geld hernimmt. Und es gibt ja jede Menge Möglichkeiten für einen Finanzminister, dann auch auf der anderen Seite wieder Geld einzunehmen. Das heißt also, ein Finanzminister oder eine Bundesregierung muss Prioritäten setzen. Und wenn hier die Priorität ist, für eine angemessene Grundsicherung zu sorgen, dann wird das sicher gehen. Wir haben ja in dem Bereich letztlich jetzt ein Problem, weil die Systeme der Grundsicherung entworfen wurden oder das jetzige System entworfen wurde zu einem Zeitpunkt, zu dem die Inflationsrate sehr moderat war. Und da war es völlig in Ordnung, dass man diese Sätze, ob das jetzt also ein Hartsatz ist oder zum Beispiel auch einfach die Rente, wenn das einmal im Jahr angepasst wird. Und jetzt haben wir eine recht einmalige Situation, in der die Inflationsrate recht sprunghaft angestiegen ist, über 7%. Und das bedeutet, dass insbesondere dann, wenn bestimmte Güter teuer werden, die von ärmeren Leuten anteilig mehr konsumiert werden als von Reichen, dass die sehr stark betroffen sind. Und die natürliche oder naheliegende Art, darauf zu antworten, ist aus meiner Sicht, den Rhythmus dieser Anpassungen zu ändern. Dann muss man nicht diese Ad-hoc-Maßnahmen machen, wie wir sie jetzt ergreifen. Ich würde hoffen, dass man irgendwann dann die Inflation wieder niedriger sieht und dann auch wieder auf einen anderen Rhythmus runter kann. Aber im Augenblick ist es wichtig, nicht langsam darauf zu reagieren, sondern sehr schnell zu reagieren.
Da würden Sie eben sagen, die Grundsicherung dann, dass man sozusagen einfach schneller und agiler wirklich dann darauf reagiert, dass das Geld auch sofort bei den Leuten ankommt?
Das halte ich für die natürliche systematische Reaktion auf das, was wir beobachten. Ja, die Grundsicherung reicht offensichtlich, ich fand die Schilderung von Frau Sadata sehr eindrucksvoll, reicht offensichtlich aktuell so nicht aus. Solche Einmalzahlungen sind erstmal eine ganz schnelle Lösung. Aber worum es eigentlich geht, ist ja systematisch tatsächlich so etwas wie einen von der Gesellschaft akzeptierten Grundbedarf dann auch abzusichern. Das scheint mir eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und dann muss das System eben entsprechend so angepasst werden, dass es das regelmäßig bewerkstelligt. Also das halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Ja. Andere Vorschläge, die jetzt eben genannt worden wurden, sehe ich als Ökonom als außerordentlich problematisch an. Dazu gehört einerseits die Preisregulierung. Wenn ich Preise deckele, dann kann es einfach dazu führen, dass bestimmte Dinge nicht mehr im ausreichenden Maß angeboten werden. Das heißt also, wenn ich jetzt Preise für Brot oder für Milch einfach deckele und am Ende das Problem habe, dass dann nicht jeder welche bekommt, habe ich tatsächlich das Problem verschärft und nicht gelöst. Auch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze bringen allerlei Probleme von Ineffizienzen mit sich. Also ich würde das Problem direkt und auf die einfache Art angehen und das bedeutet ran an den Rhythmus der Grundsicherung.
Darf ich da was zu sagen?
Gerne, Frau Bentele, ja.
Genau, also ein wichtiger Punkt für mich ist aber dann tatsächlich, dass wir wirklich auch an die Menschen denken, die eben keine Grundsicherungsleistung oder Sozialleistung im eigentlichen Sinne bekommen. Also jetzt natürlich ist die Neuberechnung der Regelsätze in der Grundsicherung Hartz IV wichtig, aber es gibt eben in Deutschland ganz viele Menschen, die eben keine Grundsicherung beantragen. Also Menschen, die zum Beispiel im Alter eigentlich einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter hätten oder auf Wohngeld, die aber eben aus unterschiedlichsten Gründen sagen, dass sie den Gang zu einem Amt eben scheuen, dass sie sich damit stigmatisiert fühlen und eben keine Sozialleistung beantragen. Oder nochmal anderer Fall, Menschen, die eben ganz knapp oberhalb der Schwelle zum Beantragen von der Grundsicherung liegen. Auch für die Menschen ist im Moment das Leben alle einfach wirklich extrem teuer. Zumal, wenn jetzt eben die ganzen großen Rechnungen kommen für die Nachzahlung Strom, Gas, die teuren Lebensmittelpreise, ist es für Menschen, die dann auch noch zum Beispiel in einer teuren Stadt wohnen und die hohen Mieten haben, ist das Leben wirklich eigentlich kaum mehr zu finanzieren. Das ist wirklich das, was wir eben täglich hören von unseren Mitgliedern, von Menschen, die uns in der Rechtsberatung aufsuchen. Und da wäre für mich natürlich schon auch die große Herausforderung, wie man eben auch die erreicht. Also woran ich auch nicht mehr glaube, ist tatsächlich, dass jetzt in Anführungsstrichen mit dem Gießkannenprinzip was erreicht werden kann, weil ja auch Geld ist in irgendeiner Weise ja doch endlich, mag man manchmal gar nicht glauben bei den Sondervermögen und so weiter, aber wir haben natürlich ja auch nicht unendlich viele Ressourcen, um jetzt hier weiterhin Entlastungspakete zu bezahlen. Das muss ja auch irgendwer auch finanzieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich schon was überlegen muss, auch für die Menschen, die eben ihr komplettes Geld für den täglichen Bedarf ausgeben. Und da sind schon für mich die Verbrauchssteuer natürlich ein wichtiger Punkt, weil das eben natürlich Menschen mit wenig Geld stärker belastet als Menschen, die mehr Geld haben und ja auch nicht 100 Stück Butter pro Monat essen können. Millionär kann nicht 100 Mal mehr Butter essen wie jemand, der wenig Geld hat. Deswegen sind natürlich schon die Verbrauchssteuern immer eine ganz gute Möglichkeit, um die Menschen eben auch schneller zu entlasten.
Frau Siegel-Glöckner, genau. Wir haben jetzt hier ja drei Instrumente im Prinzip, um es nochmal zu sortieren, aufgerufen. Grundsicherung schneller erhöhen, eine Preisdeckelung bei Grundnahrungsmitteln und eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. Die drei haben wir jetzt besprochen. Frau Siegel-Glöckner, wie sehen Sie das?
Ja, ich würde da gerne noch ein bisschen ergänzen. Also ich glaube, es kommt im allerersten Schritt mal darauf an, wie groß man denn denkt, dass das Problem ist oder dass es auch noch sein wird. Also wo sind wir gerade in der Welle und wie hoch ist die eigentlich? Und wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, also dann tue ich mir zumindest sehr, sehr schwer zu sehen, wie wir dieses Jahr unter 10% Inflation rauskommen. 10%, das ist eine riesig große Zahl. Das finde ich, ist wirklich kaum vorstellbar. Das liegt sehr entscheidend an den Energiepreisen, an den Gaspreisen. Also da haben wir ja eigentlich die hohen Rechnungen noch nicht gesehen. Das hat angefangen, aber das sind großenteils Neuverträge beim Gas. Also die richtig hohen Rechnungen werden noch kommen. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Problem so groß ist, dann glaube ich, müssen wir an mehreren Hebeln ansetzen. Erstens, also ich halte auch nicht viel von einem Preisdeckel, der am Ende ansetzt, also wenn das Nahrungsmittel produziert ist und dann im Supermarkt soll es billiger werden. Da ist mir nicht klar, wo das rauskommen kann. Nahrungsmittel in Deutschland werden heute schon so produziert, dass da sehr wenig Marge drin ist, möglichst billig, nicht immer nachhaltig. Ich glaube, da muss man, wenn dann, früher ansetzen. Da gibt es einen sehr interessanten Vorschlag von Mario Draghi aus Italien, der sagt, können wir nicht versuchen, Gas in einem Abnehmerkartell zu kaufen? Also dass wir uns in Europa auf einen Gaspreis, einen maximalen Gaspreis festlegen, zu dem wir kaufen. Das könnte deswegen möglich sein, weil man Gas nicht so leicht, also insbesondere Russland, Gas nicht so leicht an jemand anders verkaufen kann. Das kommt durch eine Pipeline zu uns oder zu niemandem. Ist natürlich ein sehr schwieriger Verhandlungspartner, aber angesichts der Größenordnung, finde ich, ist das zumindest eine Überlegung wert und die EU-Kommission prüft auch diesen Vorschlag momentan. Es wird aber natürlich trotzdem einfach große Inflation bleiben, allein schon durch das, was bisher passiert ist. Und da ist es, glaube ich, in der Tat sehr wichtig, wie Frau Bentele gesagt hat, dass man alle erwischt. Wir haben in der Corona-Zeit erlebt, wie wahnsinnig schwer es ist, mit einzelnen zugeschnittenen Paketen zu gucken, dass einem niemand durchs Raster fällt, dass niemand vorbeikommt. Es gibt immer die Spezialfälle. Und da, glaube ich, muss man breiter angelegt agieren. Deswegen geht für mich diese Energiepreispauschale auch in die richtige Richtung. Und wenn wir dann sagen, das ist aber verteilungspolitisch nicht richtig, weil irgendwie mit der Gießkanne und das Geld kriegt dann auch jemand, der es nicht braucht, dann können wir es am Ende wegbesteuern. Also dafür haben wir ein Steuersystem, das da sehr fein ziseliert ist, das sehr viele Instrumente hat. Also da sind wir eigentlich in der Lage, die Gießkanne wieder rückgängig zu machen. Aber wir würden sicherstellen, dass eben niemand, der es dringend braucht, leer ausgeht und nicht weiß, wie er seine Rechnung bezahlen soll.
Herr Herbrand, an Sie die Frage als politischer Vertreter in der Runde. Wir haben jetzt über ein paar Instrumente diskutiert. Gibt es da eins, mit dem Sie da am ehesten liebäugeln oder käme da gar nichts in Frage?
Zunächst einmal will ich ganz kurz auf die Gießkanne eingehen, weil ich schon glaube, auch noch mal darauf hinweisen zu können, dass natürlich an der einen oder anderen Stelle bei den Entlastungspaketen Gießkanne war, ist richtig. Aber in weiten Teilen, glaube ich, haben wir es geschafft, tatsächlich diejenigen, die am meisten von der Inflation betroffen sind, und das sind die am unteren Ende der Einkommensskala oder die Transferempfänger, dass wir die haben in der Tat ganz gut erreichen können. Natürlich kann man sagen, es reicht nicht, weil wir werden ja selber sozusagen überrollt von dieser Entwicklung der Inflation. Aber wir haben mit der Energiepreispauschale, sie wurde genannt, es wurden auch Schwächen genannt, aber eine Stärke ist, glaube ich, auch, dass wir sie so ausgestaltet haben, dass diejenigen, die mehr verdienen, weniger erhalten und umgekehrt. Wir haben Einmalzahlungen gemacht, wir haben Heizkostenzuschüsse gehabt, wir hatten Wohngeld. Also ich glaube schon in weiten Teilen für diejenigen, die wir hier gerade besprechen. Jetzt zu Ihrer Frage. Womit kann ich mich da am besten anfreunden? Ich glaube auch, dass das System der Grundsicherung grundsätzlich überdacht werden muss. Es ist für solche Zeiten nicht gemacht, wie andere Systeme eigentlich auch nicht. Wir kriegen nur nicht alles von heute auf morgen verändert. Ich halte auch wenig von Preisdeckelungen und weiteren Spielereien bei der Umsatzsteuer. So sehr ich das oft als sympathisch empfinde, so glaube ich, dass es am Ende wirklich nicht systemgerecht ist. Also das System der Grundsicherung auf diese Zeitenwende, sage ich jetzt auch mal in diesem Zusammenhang, einzustellen, glaube ich, macht am meisten Sinn. Es wurde angesprochen, die Energiepreise, die ja absehbar in den nächsten Jahren nicht wirklich deutlich günstiger werden. Diese Ampelregierung hatte sich eine Energiewende vorgenommen mit Gas als Übergangsenergieträger. Das wird absehbar so nicht mehr funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Also da wird man auch tatsächlich über alle neue Wege nachdenken können. Da fand ich jetzt den Weg über das Abnehmerkartell, von dem ich auch mal gelesen hatte, aber bislang mich noch nicht damit beschäftigt hatte, einen interessanten Ansatz.
Mhm. Das Abnehmerkartell da übrigens...
Entschuldigung. Jetzt haben wir Herr Grüner vielleicht zuerst.
Nur zum Abnehmerkartell. Das ist auch in anderer Hinsicht mir durchaus sympathisch. Und das ist einfach letztlich außenpolitischer Natur. Es macht sehr viel Sinn, im Umgang mit Russland augenblicklich sich europäisch zu koordinieren. Würde ja wenig Sinn machen, wenn jetzt zum Beispiel einzelne Länder Anstrengungen unternehmen, ihre Energieimporte drastisch zu reduzieren und andere das zum Anlass nehmen, dann entsprechend günstig dasselbe einzukaufen. Also Koordination ist auch auf diesem Gebiet sinnvoll, ist ein guter Vorschlag.
Mhm. Wer wollte gerade noch ergänzen?
Die Verena Bentele, ich wollte auch noch was ergänzen. Mhm. Also Herr Hörbrand, ich habe gar nichts gegen die Gießkanne. Wenn wir so viele Möglichkeiten haben, mit der Gießkanne erwischt man ja alle. Das ist ja erstmal, kann man im Sommer beim Gartengießen ja erstmal nichts gegen die Gießkanne haben. Ich glaube halt nur tatsächlich bei dem Entlastungspaket sieht man schon ein paar Schwächen, weil zum Beispiel die Energiepreispauschale kriegen Menschen, die viel verdienen, nach Abzug von Steuern bleiben denen laut unserer Rechnung noch 181 Euro. Rentner mit einer kleinen Rente, die aber eben keine Sozialleistung kriegen, kriegen keine Energiepreispauschale. Und haben vielleicht tatsächlich ein kleines Auto, haben nicht das große Auto, das viel Sprit braucht, können jetzt auch noch auf die eine oder andere Fahrt natürlich verzichten, können aber zum Beispiel eben nicht sagen, sie heizen nicht mehr ihre Wohnung und haben trotzdem die hohe Nachzahlung für Strom und Gas. Also ich glaube tatsächlich schon bei dem Entlastungspaket, und das war auch immer unsere Kritik als Sozialverband, der über 2 Millionen Menschen vertritt, wäre auch ein Weg gewesen, wirklich allen die Energiepauschale zu geben und dann eben, ja, wie Sie es eigentlich gesagt haben, je mehr jemand verdient, desto mehr wird abgezogen über die Steuer. Das wäre für mich der gerechtere Weg gewesen. Also gerade an der Energiepauschale und auch am Tankrabatt sieht man tatsächlich, dass es eigentlich nicht ganz speziell die trifft am allerbesten oder unterstützt, die wirklich wenig haben. Das sehe ich gerade bei den beiden Instrumenten ehrlicherweise nicht so richtig.
Wie kann man auf die steigenden Preise reagieren? Das diskutieren Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Markus Herbrand, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der Ökonom Hans-Peter Grüner von der Universität Mannheim und Philippa Siegel-Glöckner, Direktorin der Denkwerkstatt Dezernat Zukunft, hier im Deutschlandfunk in der Diskussion. Sie haben jetzt gerade mehrfach alle die Gießkanne benutzt. Die Gießkanne muss ja auch gefüllt werden, wenn wir mal bei dem Bild bleiben. Wir haben jetzt über diejenigen gesprochen, die entlastet werden sollten, die es besonders trifft. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Belastungen? All das muss ja auch finanziert werden. Wir stehen ja auch vor einer Transformation. Wir haben die Pandemie, wir haben den Krieg, die Klimafragen. All das sind ja Belastungen, die finanziert werden müssen. Gibt es auch Haushalte, die man jetzt vielleicht belasten sollte? Ich stelle das mal offen in die Runde, die Frage. Über Steuererhöhungen sprechen, Frau Siegel.
Ich sage gleich mal, warum ich mich nicht zuständig fühle. Ich bin Wissenschaftler und als solcher vermeide ich normative Urteile. Das sind letztlich Entscheidungen, die die Bevölkerung und die Politik in einer Demokratie zu treffen haben, nicht Wissenschaftler. Allerdings, eine Beobachtung will ich schon machen, im Augenblick ist die Entscheidung der Ampel letztlich, dass diese Großaufgaben im Wesentlichen über neue Verschuldung finanziert werden. Und das vergrößert mit Sicherheit das Problem, über das wir hier gerade reden, nämlich Preissteigerungen. Ja? Also es gibt in der Tat alle möglichen Ideen, wie man einen Ausbau zum Beispiel von Grundsicherung finanzieren könnte. Sie können etwas an der Steuerprogression ändern. Sie können Vermögen besteuern, wovon ich allerdings abraten würde mit Blick auf die Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Das ist ein relativ teurer Spaß. Sie können was an der Erbschaftssteuer verändern, was deutlich günstiger wäre. Sie können natürlich auch irgendwo Einschnitte machen in anderen Bereichen, Sozialsystem oder Bildung. Das ist eine politische Entscheidung, die ich mich nicht einmischen will. Was die gegenwärtige Koalition stattdessen macht, ist einfach immer neue Kredite aufzunehmen. Und das scheint mir daran zu liegen, dass man sich auf keine der Lösungen, die ich eben genannt habe, wirklich einigen kann. Und das ist problematisch, weil wenn Sie Kredit finanzieren, dann ja, haben Sie am Ende zum Beispiel jetzt bei der Rüstung haben Sie mehr staatliche Nachfrage und das drückt bestimmte Preise nach oben. Also von mir als Wissenschaftler nur die Ermunterung an diese Koalition, treffen Sie Entscheidungen, denn irgendwo am Ende des Tages wird man für das eine oder andere bezahlen müssen. Das sind verschiedene Herausforderungen, die wir sehen. Rüstung ist ein Thema, die 100 Milliarden. Das ist der komplette Umbau der Energieversorgung und zwar gleich aus zwei Gründen und dann in dieselbe Richtung. Einerseits Unabhängigkeit von Russland, andererseits Energiewende. Und das wird nicht funktionieren, ohne dass irgendjemand hinterher unzufriedener ist als vorher. Und das ist eine Herausforderung, der sich eine Regierung stellen muss.
Herr Herbrand, fühlen Sie sich ermuntert durch das, was Herr Grüner gerade gesagt hat?
Naja, grundsätzlich stimme ich eben tatsächlich zu. Wir sind ja auch in diese Ampel hineingegangen. Da war weder von der Inflation in derzeitigem Ausmaße irgendwie die Rede, noch hatten wir die Situation mit der Ukraine und Russland. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man sehr vernünftig damit umgehen, mit der Frage, inwieweit kann man auch diejenigen noch weiter belasten, die ja für das Steueraufkommen am Ende zuständig sind. Also das glaube ich, ist eine Herkulesaufgabe, die da vor der Regierung steht und auch vor den diese Regierung tragenden Fraktionen in der Finanzpolitik, in der Steuerpolitik, in der Haushaltspolitik. Und da werden Entscheidungen gefällt werden müssen in naher Zukunft. Ich spreche jetzt vor allem vom Haushalt 23, der jetzt bald vorgestellt werden wird. Da werden Weichenstellungen gestellt sein müssen, die manch einem auch wehtun werden. Das glaube ich auch. Aber wir müssen halt auch mal festhalten, nochmal kurz zum Thema Inflation zurück, dass wir auch nicht den Eindruck vermitteln sollten, auch nicht als Politik, ich bin ja der einzige Politiker jetzt hier in der Runde, dass wir alles, was diese Inflation an negativen Wirkungen hat, politisch ausgleichen werden können. Das schaffen wir nicht. Insofern müssen wir schon sehen, dass wir uns vor allem um diejenigen kümmern, die das am meisten trifft.
Könnte ich vielleicht hier nochmal reinkommen?
Ja, gerne.
Ein bisschen diesen Zusammenhang zwischen Verschuldung
und gerne.
Inflation einordnen. Der ist ja vielleicht gar nicht so offensichtlich. Mhm. Also die Theorie dahinter ist, dass wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, also sich verschuldet, dann kreiert er ja mehr Nachfrage in der Wirtschaft, als vorher da war, weil er eben mehr ausgibt, als er rauszieht. Und wenn die Wirtschaft vorher schon ausgelastet war, also zum Beispiel eben jede Person, die arbeiten wollte und konnte, einen Job hatte, und der Staat fragt dann noch zusätzlich nach, also weil er zum Beispiel zusätzlich sagt, ich möchte jetzt 100.000 Soldaten einstellen, es gibt die aber gar nicht, dann kriegen wir einen sehr, sehr angespannten Arbeitsmarkt, weil plötzlich ganz viele Leute sich aussuchen können, ob sie Soldat werden können und zu welchem Gehalt, weil sie haben ja momentan einen guten Job und sonst bekommt der Staat sie nicht, wenn er ein gutes Gehalt zahlt. Und dann entsteht Inflation, also weil zu viel Nachfrage da ist. Und das ist so der Zusammenhang zwischen Verschuldung und Inflation. Momentan sehen wir das in bestimmten Bereichen der Wirtschaft. Also wir sehen zum Beispiel, es ist sehr, sehr viel Nachfrage nach Handwerkern da und da steigen die Preise ziemlich stark. Wir sehen das aber nicht gesamtwirtschaftlich. Also man würde normalerweise, wäre so das klassische Anzeichen, dass man starke Anstiege bei den Löhnen hat. Und im Gegenteil, die Löhne haben sich ziemlich schwach entwickelt, also nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch jetzt. Bei den Tariflöhnen sind wir jetzt bei 1,3% jährlicher Anstieg. Das ist weit unter dem, wie sie sich eigentlich entwickeln sollten. Also man sagt so 2-3%. Also momentan haben wir diese Überauslastung der Wirtschaft insgesamt nicht. Deswegen wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen Verschuldung und Inflation insgesamt. Ich würde sagen, also man muss aufpassen, wo man die Ausgaben macht. Ob man die jetzt eben in bestimmten Bereichen ansetzt, wo sowieso schon ganz viel Nachfrage herrscht, Das ist dann nicht unbedingt zielführend. Also da sollte man lieber dann Leute entlasten, damit sie mit ihren Energiekosten klarkommen. Ja, was man dagegen tun kann, also wenn man sich nicht so sehr verschulden will, das ist in der Tat einfach eine politische Entscheidung, eine, die auch auf Verteilung ankommt. Da gibt es sicher verschiedene Optionen. Es wurden jetzt schon einige angesprochen. Was natürlich gerade mit Blick jetzt auf das letzte Jahr schon interessant ist, ist, dass Unternehmen teilweise sehr hohe Gewinne gemacht haben. Das kann man sich überlegen, ob man daran geht. Aber wie gesagt, das ist politisch. Und das ist meiner Ansicht nach, würde auch dadurch keine Inflationsbekämpfung entstehen oder weniger Inflation, als wenn wir das Schulden finanzieren.
Ich muss mich da, wenn ich darf, ein bisschen wehren.
Ja.
Meine Diagnose ist eine andere. Also wir haben Anfang des Jahres einen Rekord im Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland gehabt. Über Monate sind die Firmen in diesem Bereich ausgelastet mit Aufträgen, denen sie einfach nicht hinterherkommen. Wird übrigens ein Stück weit auch befeuert dadurch, dass wegen der Lieferkettenprobleme manche Kunden inzwischen horten, ja, ähnlich wie das Konsumenten mit Blick auf die Inflation in manchen Bereichen, denken sie an Sonnenblumenöl, tun. Und das bedeutet, die Firmen kommen schlecht nicht mit dem Produzieren hinterher. Wir haben in der gesamten Europäischen Union ein Problem am Arbeitsmarkt, das sich in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, Frau Siegel-Göttner, noch nicht in den Löhnen niedergeschlagen hat. Aus meiner Sicht ist das eine Frage der Zeit. Im Moment zum Beispiel im Industrie- und Dienstleistungssektor betrachten 25% der Firmen den Arbeitskräftemangel als den limitierenden Faktor in ihrer Arbeit. Also wir haben zwei Probleme. Das eine ist, die Aufträge sind eigentlich da. Es fehlt das, was man braucht, um sie letztlich abzuarbeiten, nämlich einerseits an Vorprodukten und andererseits an Arbeitskräften. Und wenn jetzt in diese Situation rein, und wir reden hier nicht nur, wir sind ja in der Europäischen Union, die sollte man dann in so einem Fall auch mal als Ganzes betrachten. Wenn die Staaten der EU dann sagen, naja gut, unsere Politik ist, wir verschulden uns und versuchen allen möglichen unter die Arme zu greifen, versuchen auch Infrastrukturinvestitionen auf den Weg zu bringen und wir finanzieren uns letztlich, indem wir Staatsschuldtitel ausgeben und die im Augenblick noch von der EZB aufgekauft werden, dann wird das dieses Problem noch weiter vergrößern und dann haben wir das noch verstärkt, was wir jetzt, worüber wir reden, nämlich den Druck auf die Preise. Was ist die Alternative? Die Alternative ist schlicht, Steuereinnahmen zu erzielen und Nachfrage dann an anderer Stelle, nämlich von denen, die man besteuert, aus dem Markt ein Stück weit rauszunehmen. Ja, und das bedeutet eben, da gibt es Leute, die zahlen dann und es gibt andere, die empfangen etwas und man schiebt das Problem nicht in die Zukunft. Es gibt noch einen anderen Vorschlag, den ich in die Runde werfen will. Und das ist diesen Umbau in Richtung einer klimaneutralen Volkswirtschaft eben ganz wesentlich auf private Investitionen zu stützen. Auch das reduziert dann den Bedarf an entsprechenden Finanzmitteln des Staates und damit dann auch die Staatsverschuldung als residuale Größe.
Also, was hilft Ihnen aber die Erbschaftssteuer, wenn Sie Nachfrage aus der Wirtschaft nehmen wollen? Also dadurch gebe ich doch nicht weniger aus. Oder ist das Ihre Theorie?
Also Erbschaftssteuer hat wie jede Steuer natürlich einen Effekt auf das, was wir Ökonomen das abdiskontierte Lebenszeiteinkommen von bestimmten Leuten nennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, also ich versuche es irgendwie ins Deutsche zu übersetzen. Das ist einfach, wenn ich mir mal angucke, was weiß ich bin 20 Jahre alt und bin potenzieller Erbe eines mittelständischen Industrieunternehmens und frage mich, was habe ich denn so über meinen gesamten Lebenszeithorizont zur Verfügung, dann wird natürlich eine Reform der Erbschaftsbesteuerung, die bestimmte Steuerprivilegien, die wir im Moment in diesem Bereich haben, reduziert, sage ich mal dezent, wird sich auswirken auf das Konsumverhalten der entsprechenden Person. Das heißt also, wenn diese Person zum Beispiel, um Arbeitskräfte zu erhalten, weiterhin das verbleibende Kapital in der Firma lässt, dann ist vielleicht weniger Geld dafür die eine oder andere Urlaubsreise oder die eine oder andere Uhr oder das eine oder andere Fahrzeug. Also den Zusammenhang zwischen Besteuerung von Erbschaften und Konsumverhalten, der ist außerordentlich plausibel.
Frau Bentele, ich würde Sie gerne auch nochmal in die Runde mit reinnehmen zur Frage, braucht es vielleicht doch irgendwie an der einen oder anderen Stelle eine Belastung von denjenigen, die es tragen können? Wie positionieren Sie sich da im VdK?
Gut, also für uns ist schon klar, dass man an der Steuerschraube auf jeden Fall drehen muss. Und da gibt es ja nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten. Ich hatte es vorher schon gesagt, die Verbrauchsteuer ist die, die in den letzten Jahren, also gerade Mehrwertsteuer ja schon des Öfteren auch erhöht wurde. Und was ja leider schwierig ist, da werden jetzt unsere beiden Ökonomen oder vielleicht ist Herbrand auch noch einer, drei Ökonomen gegen eine Sozialpolitikerin oder mit einer Sozialpolitikerin, wir sind ja nicht hier gegeneinander, ist natürlich immer ein Stück weit eine Herausforderung, die Vermögenssteuer wieder anzuwenden. Das ist mir schon durchaus klar. Aber in irgendeiner Weise in diese Richtung denken muss man. Also dahingehend ist zum Beispiel auch der Vorschlag ja von einem sozialen Klimageld spannend, ob tatsächlich die mehr belastet werden, die auch mehr zur Beschleunigung des Klimawandels beitragen, also sozusagen mehr zum Beispiel eben die weite Urlaubsreise machen, das größere Auto haben oder eben auch in anderer Weise mehr zur Umweltverschmutzung beitragen, dass die natürlich eben auch weniger ein Klimageld bekommen oder eine Prämie als die, die eben weniger beitragen, die zum Beispiel vielleicht kein Auto haben, die ja, wenig Geld zur Verfügung haben, in schlecht isolierten Wohnungen leben, dass die eben tatsächlich auch dadurch eine Entlastung bekommen. Dann, wie gesagt, Erbschaftssteuer tatsächlich wirklich reformieren und zwar ernsthaft. Und das heißt für mich schon auch, dass zum Beispiel auch Menschen, die ein Unternehmen erben, da auch schon ein Stück weit mehr bezahlen sollten. Weil man muss ja immer auch mal umrechnen, wenn jetzt jemand oder anders denken, wenn jemand ein Unternehmen aufbaut und eben nichts erbt, muss die Person ja auch tatsächlich ein Stück weit Schulden machen. Deswegen, dass immer das Argument kommt, das zerstört nur Arbeitsplätze, das sehe ich tatsächlich so eigentlich als nicht so richtig tragfähig an. Deswegen wäre ich schon dafür, tatsächlich auch an der Steuerschraube was zu machen. Sprich Vermögenssteuer anwenden für die Vermögen und die Geldtransfers, die es eben, wo das geht, dass wir natürlich nicht die Kunst an der Wand besteuern können. Okay, sehe ich ein, aber für zum Beispiel Aktienpakete, große Immobilienvermögen und so weiter, da müsste es eine Vermögenssteuer geben, eine Erbschaftssteuerreform und tatsächlich eine Überlegung für ein sozialverträgliches Klimageld. Das wären jetzt mal die drei Ideen, die wir schon haben, weil irgendwie muss man ja die Verteilung tatsächlich ändern, weil wir schon festgestellt haben, die Ressourcen sind ja eben auch nicht unendlich. Und da gebe ich Herrn Hörbrand schon recht. Man wird auch sicherlich nicht alles durch politische Maßnahmen auffangen können, was die Inflation gerade so tut. Das Problem ist natürlich oder anrichtet, das Problem, das wir eben nur haben für unsere Mitglieder im VdK ist, dass die Menschen, um die es uns geht, gar keine Möglichkeit eigentlich haben, noch irgendwas auszugleichen, weil die haben ja einfach wenig. Die haben nichts, das sind ja Menschen, die haben schon gar keinen Spielraum mehr. Deswegen denen zu sagen, wir können ja nicht alles ausgleichen, da tue ich mich tatsächlich schwer. Menschen, die natürlich in der Situation sind, dass sie überlegen, ich mache vielleicht nicht mehr drei, sondern nur noch einen Urlaub in der Karibik, da würde ich Ihnen recht geben. Da kann man schon sagen, okay, da kann die Politik auch nicht alles ausgleichen. Mhm. Aber ja, bei anderen Menschen gibt es ja keinen Spielraum.
Herr Herbrand?
Ja, ich glaube aber auch, dass ich mich so geäußert habe. Also nicht, dass man mich da falsch versteht. Und ich möchte Frau Bentele beruhigen. Ich bin nicht der dritte Ökonom in dieser Runde. Vielleicht geht es noch schlimmer. Ich bin Steuerberater von Beruf. Und insofern vielleicht auch kurz was zu den Steuervorschlägen. Ich glaube schon, dass wir noch größeres Potenzial, auch Gerechtigkeitspotenzial haben in unserem Steuersystem. Und da sehe ich auch die Erbschaftssteuer als eine Möglichkeit an, da noch etwas zu erreichen. Erster Punkt. Der zweite Punkt, natürlich ist unser Steuertarif bei der Einkommensteuer auch nicht wirklich gerecht und leistungsfreundlich. Nein, er ist leistungsfeindlich. Da wären auch große Dinge möglich. Allerdings müssen wir schon auch sehen, auch das sind alles haushalterische Belastungen, wenn wir da mal an den progressiven Tarif rangehen, die nicht von schlechten Eltern sind. Ich unterstütze den Vorschlag von Herrn Grüner. Das, was an Großaufgaben vor uns steht, dann nenne ich jetzt neben der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und unserer Umwelt auch mal die Digitalisierung. Das hatte die Ampel sich auch sozusagen auf die Fahne geschrieben als die beiden großen Points, dass wir dafür in großem Umfang privates Kapital generieren müssen und dafür auch die Rahmenbedingungen gut positionieren müssen, damit Wirtschaft und Bevölkerung unter guten Rahmenbedingungen da ihren Beitrag dazu leisten, damit wir schneller so schnell als möglich, würde ich sagen, zu einer CO2-freien Zukunft gelangen und unsere Energieprobleme dann ja eher in den Griff bekommen, als wir das jetzt sind. Ich will schon auch noch darauf hinweisen, dass wir bei den Steuern aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein Einnahmenproblem haben. Selbst die letzte Steuerschätzung hat uns alle ja noch mal überrascht, dahingehend, dass doch erstaunlich viel Steuereinnahmen vorhanden sind. Wir sind ein Hochsteuerland und wir müssen vorsichtig mit denen umgehen, das sage ich nochmal, die hier wirtschaften und die Steuern auch bringen. Aber ich sehe das ein, wir haben am unteren Ende bei diesen Inflationszahlen ein großes Problem, gar keine Frage.
Ich würde gerne noch mal eine Akteurin aufrufen, die wir, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die Europäische Zentralbank wird ja an diesem Donnerstag nächste Zinssitzung abhalten. Frau Siegel-Glöckner, wie sollte sie auf diese Inflation reagieren?
Ja, jetzt wird es interessant. Ich glaube, jetzt kriegen wir unterschiedliche Meinungen. Also ist ja ganz klar erstmal vielleicht, wie die Europäische Zentralbank entscheiden wird. Sie wird die Anleihenkäufe von Staatsanleihen, also die Nettoankäufe beenden und dann wird sie ankündigen, dass sie den Zins ein bisschen erhebt, anhebt. Zumindest also in Richtung aus den negativen Zinsen, dass sie da aussteigt. Finde ich das unbedingt sinnvoll? Weiß ich nicht. Und da komme ich auch gleich dazu. Ich glaube aber auch, dass es einfach, dass es vor allem homöopathische Wirkung haben wird. Wie wirkt der Zentralbankzins? Der Zentralbankzins soll auf die Wirtschaft wirken, indem er Kredite verteuert, weil Banken eben teurer sich Zentralbankgeld holen können und damit einer der Inputs für ihre Kredite, die sie an Unternehmen und Konsumenten vergeben, teurer wird. Und damit werden Kredite teurer. Wieso bin ich nicht so ganz überzeugt, dass das jetzt unbedingt die beste Maßnahme ist, um der Inflation beizukommen? Damit dreht man nichts an den Energiepreisen. Im Gegenteil, sie verteuern private Investitionen. Und wir haben ja gerade gehört, wir brauchen unbedingt private Investitionen für die Dekarbonisierung und die Digitalisierung. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es so schlimm ist, weil eine Erhöhung von 0,25%, die jetzt im Raum steht, ist im Vergleich zu all dem anderen, was in der Wirtschaft passiert, recht marginal. Und wenn es das Vertrauen der Leute in die Zentralbank stärkt, dann bin ich total dabei. Negativzinsen haben sind, glaube ich, sowieso eine komplizierte Angelegenheit.
Herr Grüner, dann bekommen Sie jetzt zum Abschluss das Schlusswort, die EZB. Wie sollte
die EZB, die EZB mit ihrer Zinspolitik, da stimme ich mit Frau Siegel-Glöckner überein, ist nur ein Spieler, der die Inflation mitbestimmt. Ja? Sie muss das tun, das ist ihr Auftrag, entsprechend zu reagieren. Das heißt, die EZB wird sich im Herbst das erste Mal an dieser Inflationsfront bewähren müssen. Und wir werden dann auch lernen, mit was für einer Zentralbank wir es zu tun haben. Im Moment plant sie offenbar eine Doppelstrategie, das heißt beherzt mit den Zinsen nach oben zu gehen, wenn sich das als notwendig über die längere Frist herausstellen sollte. Das hängt von vielen Parametern übrigens ab, also davon zum Beispiel, was jetzt mit Lockdown in China passiert. Es wird vom weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine abhängen und so weiter. Aber es kann passieren, dass sie da beherzt zupacken muss. Gleichzeitig will die EZB dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass die Finanzierungsbedingungen von Staaten mit hohen Schuldenstandsquoten sich deutlich verschlechtern. Wie sie das genau machen will, hat sie bisher nur angedeutet. Hier könnte sie in gewisse rechtliche Schwierigkeiten kommen. Also das Thema EZB und Verschuldung, insbesondere Verschuldung in Italien, wird uns ganz besonders stark beschäftigen über die nächsten wenigstens 6, auch 12 Monate, möglicherweise auch etwas länger.
Das war unsere Diskussion. Danke an Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Markus Herbrand, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und danke an die beiden ÖkonomInnen Hans-Peter Grüner und Philippa Siegel-Glöckner. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.